Ja, vielen Dank für den wunderschönen Lobpreis. Halleluja, ja. Freue mich total über jeden, der hier ist und dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen. Können wir das ein bisschen leiser hinkriegen? Das ist zu laut. Sonst muss ich mich so zurückhalten beim Sprechen. Einfach ein bisschen leiser. Wenn es geht, auch ein bisschen Echo raus. Dann klappt das besser. Ja, es ist schön, zusammen Gott anzubeten. Ich freue mich über jeden, der da ist. Einige sehe ich nach längerer Zeit wieder, die aufgrund der Pandemie länger nicht da waren. Schön, dass wir auch in diese Möglichkeit haben, so auch in größerer Anzahl jetzt zusammenzukommen. Und wir kriegen das auch mit den Abständen so hin, dass wir auch die Masken ablegen dürfen. Also es ist noch Platz, auch an all diejenigen, die online dabei sind. Hier vor Ort zu sein, ist nochmal was anderes. Und es ist genug Platz für jeden da. Also auch da nochmal herzlich willkommen. Ja, das Thema meiner Predigt heute lautet: Mit Christus lebendig. Wir wollen lebendige Christen sein. Wir wollen eine lebendige Gemeinde sein. Und darum wird es heute auch gehen. In einer Predigtserie befinden wir uns gerade im Epheserbrief. Und das Spannende ist, wenn man in einer Predigtserie ist und wirklich einen Brief mal durchgeht, dass man so ja durch alle Themen mal geht und dass man nicht so die Lieblingsthemen auswählt, sondern sich auch Themen stellt, über die man vielleicht nicht so gerne predigt. Aber das ist auch spannend, weil man dann Neues entdeckt und erkennt. Also wir sind in dieser Predigtserie Epheserbrief, Kapitel 1 haben wir schon hinter uns in zwei Predigteinheiten. Jetzt sind wir bei Kapitel 2 und werden den ersten Abschnitt lesen, und zwar die Verse 1 bis 10. Ich habe den Joseph gebeten, diesen Abschnitt mal von vorne zu lesen, und wir bekommen den Abschnitt auch zum Lesen hier an die Leinwand und können einfach mal mitlesen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wir lesen Epheser 2 mit dem Überschrift vom Tod zum Leben. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer frühes Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und ward dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die Gott die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unsere Wesen nachwagen, hatten wir genau wie viele anderen nichts Verdienst als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nicht als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt, und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesu Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesu Christus erwiesen hat. Noch einmal Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eurer Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Amen. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesu Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Amen.
Gerne. Gerne im Anschluss können wir uns nochmal treffen und austauschen darüber. Ja, Joseph, du hast diesen Abschnitt gerade gelesen, in Christus lebendig. Also wir erleben dich hier so auch als sehr lebendig, fröhlich, auch im Lobpreis. Du strahlst so viel Leben und Freude aus. War das immer schon so bei dir oder was ist der Grund dafür?
Also das war früher nicht der Fall, weil ich eher so zurückhaltend war und sehr wenig Selbstvertrauen hatte, auch sogar depressiv war manchmal. Aber seit ich Christus in mein Leben reingelassen habe, in mein Herz reingelassen habe, vertraue ich auf ihn, auf sein Wort. Und ich bin jetzt ganz anders. Also ich bin lebendig geworden, vom Tod lebendig geworden. Und ich setze jetzt mein Vertrauen auf Jesus und habe keine Ängste mehr, keine Depression mehr. Und ich danke einfach Gott für alles.
Halleluja. Ja, wer die Geschichte genauer hören will, sprecht ihn gerne mal an, nach dem Gottesdienst oder zwischendurch. Ich finde das spannend, wie Gott das Leben von Joseph auch transformiert und verändert hat. Und so hat Gott auch sein Werk in jedem Einzelnen von uns und verändert uns immer mehr, sodass wir lebendig werden. Ja, jetzt möchte ich Abschnitt für Abschnitt mit euch da durchgehen. Vom Tod zum Leben war die Überschrift. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Wir bleiben bei diesem ersten Abschnitt. Wir sind lebendig durch Christus und die Bibel sagt, dass wir vorher ohne Christus tot waren. Wie ist der Tod überhaupt in diese Welt hineingekommen und was ist mit Tod gemeint? Denn auch bevor wir gläubig wurden an Jesus Christus, haben wir doch gelebt. Wir waren doch nicht wirklich physisch tot. Was ist damit gemeint? Wir müssen da ganz an den Anfang der Bibel gehen. Und dann stellen wir fest, dass Gott den Menschen wunderbar geschaffen hat, zur Gemeinschaft, zur Beziehung mit ihm bestimmt hat, dass Gott mit dem Menschen Tag für Tag seine Spaziergänge gemacht hat und der Mensch ganz nah an seinem Herzen war. Gott hat dem Menschen auch Autorität übertragen, Verantwortung übertragen über die ganze Schöpfung und Gott hat den Menschen auch mit allem versorgt, was der Mensch dazu braucht. Und der Mensch durfte vom Baum des Lebens leben und genießen. Nur eins gab es im Garten Eden, was der Mensch nicht durfte. Nämlich vom Baum der Erkenntnis von Gott und von Gut und Böse sollte der Mensch nicht essen, weil das schädlich für den Menschen ist und weil ihn das töten würde. So hat Gott es gesagt. Und dann lesen wir, wie Satan, die alte Schlange, sich herangeschlichen hat und den Menschen in seinen Machtbereich kriegen wollte. Satan hat den Menschen getäuscht und gesagt, keineswegs wirst du sterben, sondern der Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn du nämlich von dieser Frucht von Gut und Böse isst, dann werden dir die Augen aufgehen und dann wirst du sein wie Gott. Dabei war der Mensch doch schon nach Gottes Ebenbild geschaffen. Der Mensch hat sich täuschen lassen, manipulieren lassen, belügen lassen und hat von der verbotenen Frucht gegessen, wurde also ungehorsam, wie wir auch gerade gelesen haben in dem Text. Und dieser Ungehorsam gegen Gott hat dann dazu geführt, dass eine Trennung entstanden ist zwischen Gott und Mensch. Und der Mensch, der vorher lebendig war, fing an zu sterben. Geistlich ist er gestorben, weil die Beziehung zu Gott nicht mehr da war, aufgrund von Sünde, aufgrund des Ungehorsams, aufgrund dessen, dass der Mensch sich auf die Seite des Teufels hat schlagen lassen. Die Verbindung ist gestört. Und Gott sucht den Menschen auf und sagt, Adam, wo bist du? Warum versteckt sich der Mensch auf einmal? Die Verbindung ist getrennt, die Beziehung zu Gott ist verloren gegangen. Damit ist der Mensch geistlich gestorben. Auch seelisch fing der Mensch an zu zerfallen und zu sterben und krank zu werden. Denn die Beziehung zwischen Adam und Eva war auf einmal auch gestört. Und was tut Adam? Er beschuldigt seine Frau und sagt, Gott, du bist schuld, weil die Frau, die du mir gegeben hast, sie hat mir von dieser Frucht gegeben und ich habe davon gegessen und jetzt haben wir den Salat. Also die Beziehung untereinander war getrennt. Der Mensch wurde krank in seiner Seele und fing an, auch in seiner Seele tot zu werden. Und auch körperlich kamen die ganzen Krankheiten und der Verfallsprozess in die Menschheit hinein. Also so ist der Tod in diese Welt und in die Menschheit hineingekommen. Gott sagt hier aber in seinem Wort, dass wir in Christus wieder lebendig gemacht werden. Die gute Nachricht ist, dass Gott den Menschen nicht aufgegeben hat, sondern von Anfang an hatte Gott einen Erlösungsplan. Und er hat diesen Erlösungsplan in Gang gesetzt und hat gesagt, der Same der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Die Herrschaft des Teufels wird zerstört werden. Und wir wissen, dass Jesus der Same der Frau ist und dass durch Jesus die Herrschaft des Teufels zerstört ist und wir wieder Zugang haben können zu Gott, in die Beziehung mit ihr, wieder lebendig werden, wieder heile werden in der Beziehung zu ihm, wieder heile werden auch in den Beziehungen untereinander, in der Seele und auch körperlich ist Heilungskraft Gottes da. Amen. Das ist die gute Nachricht, dass Gott uns Menschen nicht aufgegeben hat. In dem zweiten Vers lesen wir, wenn wir weiterblättern, er hat auch euch nach den Maßstäben, ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Also hier ist die Rede von den Mächten der unsichtbaren Welt. Es gibt also keine neutrale Zone, sondern es gibt das Königreich Gottes, wo Friede regiert, wo Liebe ist, wo Einheit ist. Und es gibt das Königreich des Teufels, wo Hass regiert, wo Lüge und Täuschung ist, wo Zerstörung ist. Und was hat der Teufel gemacht? Er hat den Menschen dazu verleitet, verführt, ihm zu gehorchen, statt Gott und in den Machtbereich des Teufels zu wechseln, statt im Machtbereich Gottes zu bleiben. Es geht also hier um einen Machtkampf. Und durch den Sündenfall ist der Mensch, wie hier geschrieben steht, in den Machtbereich des Teufels gekommen. Und wenn wir weiterlesen in der nächsten Folie, dann steht hier, wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Also der Mensch wurde gelenkt von seinen selbstsüchtigen Begierden, wie hier geschrieben steht. Und er denkt immer noch, Auch heute, der Mensch ohne Gott, er denkt immer noch, dass er selbstbestimmt lebt. Tatsache ist aber, dass er geleitet wird von seinen eigenen Begierden, selbstsüchtigen Wünschen, die nichts als Zerstörung in Folge bringen. Tatsache ist, dass er letztendlich auch fremdgesteuert wird von dem Teufel und seinen Lügen und seinen Manipulationen. Ich habe öfter schon mit Menschen zu tun gehabt, die frei werden wollen von bestimmten Bindungen, Süchten, Zwängen und wollen das selber schaffen. Sie wollen nicht in den Machtbereich Gottes kommen, sondern irgendwie so in einer neutralen Zone bleiben. Wir lesen aber in der Bibel, dass es keine neutrale Zone gibt. Es gibt entweder das Königreich Gottes, wo Friede regiert, wo Freude ist, wo Gerechtigkeit herrscht, wo die Liebe Gottes regiert. Oder das Reich des Teufels, wo diese Bindungen sind, wo wir bestimmt sind von unseren eigenen Begierden und selbstsüchtigen Wünschen, von Stolz, Selbstsucht, Rebellion, wo der Teufel manipuliert und lügt und Menschen instrumentalisiert für seine Zwecke. Es gibt also nur ein Entweder-Oder. Entweder geistlich tot und auch tot und in Zerstörung von den Beziehungen her, in der Seele und auch körperlich, oder geistlich lebendig durch Jesus Christus. Und dann kommt auch Heilung in die Beziehungen hinein und auch körperlich ist Gott da und tut Wunder in unserem Leben. Es gibt also ein Entweder-Oder. Und Jesus lädt uns ein, zu ihm in sein Königreich, in das Reich seiner Liebe. Und jetzt stoßen wir hier auf etwas, worüber ich bis jetzt noch nicht so gesprochen habe in meinen Predigten. Hier steht nämlich geschrieben, dass wir nichts als den Zorn Gottes verdient haben, von uns selbst aus. Wie ist das mit dem Zorn Gottes zu verstehen? Ein spannendes Thema. Wie kann ein liebender Gott mit Zorn oder gar Strafe reagieren? Wie passt das zusammen? Wie können wir das verstehen? Zorn Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit mal befasst habt, aber ich will mich diesem Thema heute mal ein Stück weit widmen. Erstens, ich glaube, dass der Zorn Gottes ein Ausdruck seiner Liebe ist. Können wir zur nächsten Folie kommen? Irgendwie klappt das nicht mit dem Klicker hier. Von daher bitte vom Beamer-Dienst her immer passend weiterklicken. Gottes Zorn ist ein Ausdruck seiner Liebe. Gottes Zorn ist nicht irgendwie so zerstörerisch, nicht gewaltsam, nicht unkontrolliert. Nein, Gottes Zorn ist ein Ausdruck von Liebe. Gottes Zorn hat auch nichts mit Strafe unbedingt zu tun. Gottes Zorn ist die Kehrseite von Liebe, weil Gott nicht gleichgültig ist, sondern in seiner Liebe uns hingegeben, uns zugewandt, ist er auch eifersüchtig. Er hat Emotionen von Zorn. Menschen, die lieben, haben auch mal Emotionen von Zorn. Menschen, denen alles gleichgültig ist, die empfinden auch keinen Zorn mehr. Das Problem bei uns Menschen ist nur, dass der menschliche Zorn oft zerstörerisch ist, nicht wie der Zorn Gottes, oft gewaltsam, oft unkontrolliert ist. Wir lesen hier in Epheser 4, Vers 26, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Also der Zorn an sich ist noch keine Sünde. Vor allem ist er nicht Sünde, wenn er unter der Herrschaft Gottes steht. Aber wir lesen auch in Jakobus 1, Vers 20, denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Und darum sagt uns die Bibel auch weiter in Römer 12, Vers 19, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Strafe dem Zorn Gottes. Der Zorn Gottes ist Liebe. Der Zorn Gottes ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Der Zorn Gottes ist eine Zuwendung Gottes einfach auch zu den Menschen, dass Gott den Menschen nicht irgendwie gleichgültig verloren gehen lässt. Dass Gott Zorn empfindet, ist eine gute Sache, denn er liebt hingegeben und ist auch ein eifersüchtiger Gott. Glaubst du das? Zorn Gottes ist ein Ausdruck von Liebe. Dass Gottes Zorn nicht unkontrolliert ist, sondern ein gnädiges Handeln, ein Eingreifen, eine rettende Tat ist, das macht mich froh. Wir werden gleich noch genauer darauf zu sprechen kommen. Aber erstmal möchte ich feststellen, dass Gottes Zorn nichts mit Strafe zu tun hat, nicht unkontrolliert ist, sondern ein Ausdruck von Liebe ist. Wir gehen weiter. Gottes Zorn als Überlassen. Es gibt dieses wunderbare Buch, Die Schönheit des Evangeliums von Brett Jersak, und da definiert er das Wort Zorn Gottes so. Tatsächlich steht der biblische Zorn für die innewohnenden Konsequenzen unserer Weigerung, in Gottes Gnade zu leben. Das will ich nochmal erklären. Was ist damit gemeint? Wir haben ja in dem Vers vorher, wenn wir eine Folie zurückgehen, auch schon gelesen, Römer 12, Vers 19, überlasst die Sache dem Zorn Gottes. Wir gehen weiter in die nächste Folie, Zorn Gottes als Überlassen. Zorn Gottes kann man so für sich verstehen und begreifen, dass Gott uns einfach auch überlässt, die Konsequenzen dessen zu spüren, wofür wir uns entscheiden. Auch die Konsequenzen der Sünde, für die wir uns dann entscheiden. Gottes Zorn ist so etwas wie, ich versuche mal ein paar Beispiele zu bringen. Angenommen, du stehst vor einer Klippe und da gibt es Warnschilder, dass es gefährlich ist, dass man nicht über diese Leitplanke steigen soll, sondern es ist gefährlich fürs Leben. Du sagst aber, was kümmert mich das? Ich steige da drüber, ich will gucken, was dahinter ist. Und du stürzt ab und stirbst. Wann hat Gottes Barmherzigkeit dich verlassen? Nie. Wann war irgendwie so die Strafe Gottes da und Gott, der irgendwie zornig war? Auch nie. Sondern es ist die innewohnende Konsequenz unserer falschen Entscheidungen, dessen, dass wir Grenzen nicht akzeptieren, sondern einfach sagen, nee, ich weiß es besser. Ich finde das so spannend in der Geschichte von dem verlorenen Sohn und dem liebenden Vater. Der Jüngere von den zwei Söhnen, er sagt dem Vater, Vater, gib mir das, was mir zusteht. Und er nimmt sein Erbe, er macht Party, er verprasst alles und er landet in Konsequenz schlussendlich bei den Schweinen. Und dieses bei den Schweinen landen ist sowas wie, ja, das den Konsequenzen überlassen. Okay. Und das ist sowas wie den Zorn Gottes erleben. Aber dieser Zorn Gottes, dieses Landen bei den Schweinen, war letztendlich sogar hilfreich und hat zur Umkehr geführt, dass er sich besonnen hat und dass er dann zurückgekehrt ist zu seinem Vater. Und der Vater hat ihn wieder aufgenommen in seiner Familie. Wo steht das in der Bibel, dass Zorn Gottes als Überlassen verstanden werden kann? Wir lesen in Römer Kapitel 1, Vers 18 und dann den ganzen Abschnitt. Da ist es ziemlich deutlich beschrieben. Gott lässt nämlich auch sein Zorn sichtbar werden. Und dann ist da eine ganze Abhandlung. Und wir lesen dann in Vers 24, wie das sichtbar wird. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben. Oder Vers 28. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nicht tun dürfen. Also der Zorn Gottes wirkt sich so aus, dass Gott dem Menschen in seiner Liebe die Freiheit gelassen hat, Fehlentscheidungen zu treffen und entsprechend auch die Konsequenzen dieser falschen Entscheidungen auch zu ernten. Gott überlässt uns Menschen die Konsequenzen. Und hier steht dann, ne, dieser Zorn Gottes, er wird sichtbar dadurch, dass die Menschen in ihren Begierden, den Begierden ihres Herzens und in der Unsittlichkeit sich selbst überlassen sind. Gott hat den Menschen einfach preisgegeben, dem eigenen Verstand, okay, dem überlassen. Und dann steht dann weiter, was dabei rauskommt, ist, dass der Mensch nicht in der Lage ist, vernünftig und richtig die Situation zu beurteilen, gute Entscheidungen zu treffen, sondern tut Dinge, die er eigentlich nicht tun darf, die nichts als Zerstörung bringen. Also, wenn wir so den Zorn Gottes nochmal verstehen, dann hilft uns das sicherlich auch so zu sehen, okay, es ist nicht so, dass Gott irgendwie ärgerlich, zornig, wütend ist und drauf losgeht und reinhaut und schlägt. Gott ist kein zornig strafender Gott, sondern sein Zorn ist ein Ausdruck von Liebe. Und Liebe beinhaltet Freiheit. Gott hat den Menschen Freiheit gegeben, Entscheidungen zu treffen. Und die Konsequenz erleben wir dann so wie der Zorn Gottes. Und jetzt komme ich zu dem dritten Punkt, der auch was mit dem Zorn Gottes zu tun hat. Eine Folie weiter, bitte. Zorn Gottes am Kreuz. Es gibt diese Theorie, und die ist weit verbreitet in christlichen Kreisen, dass Jesus Christus sozusagen der Blitzableiter Gottes ist. Und dass Gott seinen Zorn an Jesus ausgelassen hat und erst dann befriedigt werden konnte in seinem Zorn und von seinem Zorn abgelassen hat und so dann den Menschen vergeben konnte und den Menschen sich gnädig zuwenden konnte. Dass Jesus eben so eine Art Mittler ist, der wie so ein Blitzableiter den Zorn Gottes auf sich genommen hatte. Wollte Gott Blut sehen, um seinen Zorn zu befriedigen? Ist das die Bedeutung von dem Erlösungswerk von Kreuz? Ist Gott ein rachgieriger Gott, der so den Zorn an seinem Sohn Jesus Christus ablässt? Ich glaube nicht, aber diese Theorie ist sehr verbreitet. Und ich habe mich ausführlich jetzt damit beschäftigt und all die Bibelstellen, die mit dem, wo die Rede von Gottes Zorn ist, gelesen und ich komme nicht drauf. Das kann ich an diesen Bibelstellen nicht erkennen. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Wir müssen aufhören, den Zorn Gottes als Vergeltung eines strafenden Gottes zu verstehen. Wir müssen aufhören, Gott als den ärgerlichen, zornigen, strafenden und Jesus Christus als den Guten zu sehen, der den Zorn Gottes besänftigt und sich zwischen Gott, den Vater und uns Menschen stellt. Gott ist Dreieinheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Als Jesus am Kreuz hing, hat Gott die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen in Jesus Christus. In Jesus Christus hat Gott sich mit uns Menschen identifiziert, sich eins gemacht mit uns und hat unsere Strafe, unsere Flüche, die Konsequenzen unserer Sünde auf sich geladen, hat auch den Zorn, der uns treffen soll, auf sich genommen. Wir lesen in Römer 5, Vers 8 bis 9, Gott aber erweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn von dem Zorn errettet werden? Am Kreuz hat Gott in Jesus Christus den Zorn auf sich genommen und uns Barmherzigkeit geschenkt. Es ist wichtig, dass wir das wirklich verinnerlichen und begreifen. Als Jesus am Kreuz starb, starb Gott mit ihm. Weil Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist eine Einheit. Das Herz Gottes des Vaters verblutete mit Christus am Kreuz. Er war nicht unbeteiligt, er war nicht derjenige, der den Zorn auf Jesus ausgelassen hat, sondern er selbst hat diesen Zorn auf sich geladen. Der Heilige Geist hat Jesus die Kraft gegeben, diesen schweren Weg zu gehen und die Leiden des Kreuzes durchzustehen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist immer in Einheit zusammen. Und auch am Kreuz sehen wir Gott, Vater, Jesus Christus, den Sohn Gottes und den Heiligen Geist zusammen leiden für uns Menschen und uns Barmherzigkeit, Vergebung und Gnade schenken. Wenn wir also mit Gott vereint sind, dann sind wir auch wieder zurückversetzt in all das, was Christus uns zu geben hat. Wir sind mit Christus befreit von dem Zorn, befreit von dem sich selbst überlassen sein, sondern Gott hat eingegriffen in seiner Barmherzigkeit und Gnade in unser Leben und er hat uns wieder zum Leben erweckt. Wir feiern ja heute den Reformationstag. Wer Martin Luther ein bisschen studiert hat, der weiß, dass Martin Luther total gelitten hat unter dieser Angst vor einem zornigen Gott. Und er war auf der Suche nach dem gnädigen Gott, weil er verstanden hat, dass er aus eigener Kraft, aus eigener Leistung nie gut genug sein kann, um vor Gott zu bestehen. Und die Offenbarung der Gnade Gottes hat eine völlige Veränderung in ihm bewirkt und eine Reformation auch ausgelöst. Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott. Lass uns mal bitte zur nächsten Folie gehen. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Amen. Es ist nichts als Gnade, als dass wir gerettet sind. Also Gottes Zorn ist nicht etwas, was wir zu fürchten haben, sondern Gottes Zorn ist ein Ausdruck von Liebe, dass er uns nicht aufgibt, dass er nicht gleichgültig ist. Gottes Zorn ist ein, überlassen den Konsequenzen unserer Fehlentscheidungen und Sünden, was aber letztendlich dazu führt, dass wir, während wir in diesen Konsequenzen und Folgen der Sünde sind, zum Erwachen kommen sollen, dass wir zurückkehren zu Gott. Und Gottes Zorn am Kreuz offenbart sich eben nicht dadurch, dass der Blitzschlag vom Himmel Jesus Christus trifft, und der Vater seinen Zorn an ihm ablehnt, sondern nein, Gottes Zorn ist, dass Jesus am Kreuz zusammen mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist, Gott selbst, unsere Strafe auf sich genommen hat und uns Erbarmen erwiesen hat. Das ist, wie wir Gottes Zorn verstehen können. Gut, wir gehen weiter. Erbarmen Gottes hat triumphiert. Hier steht in Vers 8 noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Gottes Gnade, die Rettung, ist nicht etwas, was wir pauschal automatisch einfach haben. Ich predige hier nicht Allversöhnung, sondern wie wir hier lesen, es muss im Glauben angenommen werden. Gottes Gnade, die Befreiung von Schuld und das ewige Leben ist eine Einladung. Und jeder, der im Glauben Jesus Christus annimmt, der erfährt Vergebung von Schuld. Der ist befreit von dem Zorn Gottes und der lebt schon jetzt mit Christus und ist lebendig jetzt mit Christus. Es braucht unsere Entscheidung. Es ist eine Einladung Und es braucht unsere Entscheidung, dass wir im Glauben dieses Geschenk annehmen. Und dieser Glaube ist auch wiederum Gottes Geschenk und Gottes Werk an uns. Und in Vers 9 lesen wir, dass es nicht auf menschliche Leistung dabei ankommt. Es ist nicht so, dass wir durch Anstrengungen, durch Gutes tun, irgendwie Gott gnädig stimmen können, dass er uns vergibt, dass er uns annimmt, sondern es ist ein unverdientes Geschenk. Es ist Gnade. Es ist aus Gnade und wir dürfen es einfach nur annehmen. Und wir lesen hier in diesem Abschnitt, was das alles in uns auch noch bewirkt, wenn wir dieses Gnadengeschenk der Erlösung angenommen haben. Eine Folie weiter, bitte. Dann steht hier geschrieben, eine Folie weiter, bitte. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Das ist unsere himmlische Position. Zusammen mit Christus sind wir gestorben. Und in der Taufe wird das deutlich. In der Taufe feiern wir ja, dass wir mit Christus gestorben sind für unser altes Leben. Und in der Taufe feiern wir, dass wir mit Christus vereint auferstanden sind zu einem neuen Leben. Und die Himmelfahrt Jesu hat auch was mit uns zu tun. So wie Jesus Christus zum Himmel aufgefahren ist, zum Vater, so sind auch wir zusammen mit Christus in die himmlische Region, also in den himmlischen Machtbereich versetzt worden mit Christus. Wir haben Platz in der himmlischen Welt. Das ist unsere neue Position. Schon jetzt in dieser Zeit ist unser Zuhause nicht hier in dieser Welt, sondern bei Gott im Himmel. Amen. Dass uns das doch bewusst wird. Ja, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind Bürger des Himmels. Wir sind mit ihm versetzt worden und haben Platz in der himmlischen Welt. Eine nächste Folie, da kommt das auch nochmal so ganz deutlich zum Ausdruck. Kolosser 1, Vers 13, 14. Denn er, das ist Gott, hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Ein für alle Mal. Ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Wir sind in das Reich Gottes hineinversetzt. Ich und du, wenn du Jesus Christus angenommen hast, wenn du an Jesus Christus glaubst und diese Gnade, dieses Geschenk der Vergebung, der Erlösung von Schuld angenommen hast, dann bist du jetzt mit Christus lebendig. Mit Christus versetzt in den Himmel. Dein Zuhause ist im Himmel. Da gehörst du hin. Das heißt auch, alles, was im Himmel ist, das ist deins. Das ist uns geschenkt. Das ist dir geschenkt. Ich glaube, dass wir noch weit hinter dem leben. Paulus sagt auch, dass wir trachten sollen nach dem, was im Himmel ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Dass wir aus der himmlischen Perspektive auf die Dinge dieser Welt sehen. Dass wir uns bestimmen lassen von dem, was im Reich Gottes wichtig ist. Dass wir bestimmt werden von der Liebe Gottes. Dass wir bestimmt werden vom Frieden, von Freude, von Gerechtigkeit, von all dem, was im Himmel ist. Das soll unser Leben schon hier und jetzt bestimmen. Und auch von all den Segnungen des Himmels. Das haben wir ausführlich in Epheser Kapitel 1 auch gelesen, was uns alles gegeben ist. Wir sind mit Christus versetzt in den Himmel. Amen. Das ist unsere neue Position. Und wir gehen jetzt weiter und dann wird deutlich, dass unsere neue irdische Position sich auch verändert hat. Während wir hier leben, sind wir mit Kopf und Herz schon im Himmel. Das bewirkt die Erlösung. Das ist unsere neue Identität. Das ist unsere Bestimmung. Wir sind schon jetzt im Himmel versetzt, aber wir leben ja immer noch in dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt, leben aber in dieser Welt. Und dann steht hier in Vers 10, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Also alles ist Gnade, alles ist von Gott geschenkt. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also, wir werden gerettet nicht aus eigener Leistung, haben wir gelesen, nicht aus eigenen Werken, nicht aus eigenem Selbst gut werden, sich verändern, sondern aus Gnade. Nicht durch eigenes menschliches Tun, nicht aus Werken. Aber wir sind wiederum hier gerettet und aufgefordert zu guten Werken. Ja, ist es denn jetzt Gnade und geschenkt oder müssen wir doch Leistung bringen? Wie ist es zu verstehen? Es ist Gnade, es ist Geschenk, aber wir haben auch hier auf der Erde eine neue Identität, eine neue Position. So wie damals, als Gott den ersten Menschen Adam und Eva geschaffen hat, hat er den Menschen ja auch Autorität gegeben und auch in Verantwortung gesetzt. Und der Mensch sollte auf der Erde Gott repräsentieren und im Auftrag Gottes regieren in dieser Welt, Verantwortung übernehmen. Während Gott für alles gesorgt hat und alles schon vorbereitet hat. Genauso ist es mit uns heute in Jesus Christus. Wir sind gerettet nicht aus Werken, aber jetzt sind wir befähigt, die Werke zu tun, die Gott für uns vorbereitet hat, zu denen er uns geschaffen hat, die gut und richtig sind, was wir tun sollen in dieser Welt. Und das finde ich ganz spannend, dass Gott uns nicht nur rettet und irgendwie auf eine Wolke einbettet und sagt, und jetzt ist alles nur noch Friede, Freude, Eierkuchen, sondern er traut uns zu, er mutet uns zu, dass wir in dieser Welt leben, in diesem Spannungsfeld von Gut und Böse, in diesem Spannungsfeld, wo zwei Mächte immer noch herrschen, das Königreich Gottes, zu dem wir gehören, aber auch die Mächte des Teufels sind immer noch am Werk und wirken und verblenden und manipulieren Menschen zu Bösem. Wir stehen aber in dieser Welt, wir sind in dieser Welt, aber unser Zuhause ist nicht in dieser Welt. Und jetzt als Botschafter des Himmels, als Repräsentanten Gottes, sind wir dazu berufen und befähigt, all die guten Werke zu tun, die Gott vorbereitet hat. Auch das finde ich total stark. Dass Gott uns was zutraut, dass Gott uns was zumutet, aber eben auch für uns alles schon vorbereitet hat. Wie kriegen wir das hin? Am besten so wie Jesus. Und die nächste Folie zeigt es. Und zwar lesen wir in Johannes Kapitel 5, Vers 19. Jesus selbst, Gottes Sohn, hat von sich gesagt, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Wenn Jesus als Sohn Gottes in dieser Welt nicht einfach auf eigene Leistung vertraut hat, auf eigene Fähigkeit, sondern in dieser Abhängigkeit von dem himmlischen Vater gelebt hat und in dieser Abhängigkeit vom himmlischen Vater eben auch die Wunder und Zeichen getan hat, dann brauchen wir diese Abhängigkeit von Gott umso mehr. Und wir können in diesen Werken, die Gott für uns vorbereitet hat, leben und sie auch ausführen, nur mit Christus, nur in dieser engen Beziehung mit Gott. Und ich finde es ganz spannend, dass Gott uns mit hineinnimmt in das, was er tut. Das muss uns bewusst werden. Ich habe irgendwann ein Lied von Daniel Kallauch gehört, wo er singt, nimm mich mit. Egal wohin du gehst, nimm mich mit. Wenn du Einsame besuchst, nimm mich mit. Wenn du Traurige tröstest, nimm mich mit. Wenn du dich freust mit denen, die sich freuen, nimm mich mit. Wenn du Kranke heilst, nimm mich mit. Ich will dabei sein bei dem, was du tust. Seitdem habe ich angefangen, dieses Gebet immer wieder zu beten. Jesus, nimm mich mit. Mein Herz soll in Einklang mit deinem Herzen berührt sein von dem, was dein Herz berührt. Das, was dein Herz erfreut, soll auch mein Herz erfreuen. Das, was dein Herz bricht, soll auch mein Herz brechen. Das, was du denkst, will auch ich denken. Das, wie du redest, so will auch ich reden. So wie du handelst, will auch ich handeln. Im Einklang, in Einheit mit dir. Nimm mich mit. Und ich habe entdeckt, je mehr ich das bewusst tue, dass ich bete, Jesus, nimm mich mit in das, was du tust. Lass mich entdecken und erkennen, was du vorbereitet hast. Dass dann Wunder geschehen, immer wieder. Und ich überrascht werde von dem Übernatürlichen, von Begegnungen, die von Gott vorbereitet sind. Und ich kann nur staunen und sagen, das war jetzt nicht ich, sondern das war Gottes Gnade. Aber ich durfte dabei sein. Ich durfte mitmachen. Jetzt sehe ich einfach ein paar solche Geschichten. Ich bin mir sicher, dass ihr sowas auch kennt. Und ich möchte in uns diese Sehnsucht wecken, dass wir uns unserer neuen Position in Christus bewusst werden, mit ihm im Himmel und mit ihm in dieser Welt. Dass wir in Autorität und Verantwortung gesetzt sind. Vor einiger Zeit habe ich erlebt, dass ich im Vorfeld zu einem evangelistisch-missionarischen Einsatz am Bahnhof an der Tüte gebetet habe und gesagt habe, Jesus, nimm mich mit. Was möchtest du heute tun? Wie möchtest du mich heute gebrauchen? Ich habe dieses Gebet so gesprochen und bin einfach stille geworden vor Gott und merkte, da kommt ein Gedanke, ein göttlicher Gedanke. Da wird jemand sein, der spricht Russisch. Und den schicke ich zu dir und dann sollst du mit ihm reden. Verpass diese Gelegenheit nicht. Ich wusste nicht, was ich mit diesen Menschen reden soll. Und ob das jetzt hundertprozentig von Gott war, wusste ich auch nicht. Aber ich hatte so ein Gespür, so einen Eindruck, dass Gott mir das so aufs Herz legt. Und als wir dort angekommen sind, haben wir angefangen mit Lobpreis und die Sandwiches zu verteilen. Und dann kam jemand auf uns zu und hat auf etwas holprig Deutsch gesprochen. Und dann stellte sich heraus, dass er Russisch spricht. Und ich merkte, könnte das sein, dass dieser Mensch von Gott bestimmt ist dafür, dass jetzt eine Begegnung passiert und dass ich mich ihm jetzt widmen soll. Ich spürte doch, ja, das ist es. Die Gitarre beiseite gelegt, das Team hat weitergemacht und ich fing an, mich mit ihm zu unterhalten. Um dann herauszustellen, dass er gerade aus dem Knast kommt und aktuell trocken war und auch frei von Drogen und jetzt zum ersten Mal wieder hier in die Szene gekommen ist. Es stellte sich auch heraus, dass er vor Jahren schon mal hier im Gottesdienst war. Und ich konnte ihm sagen, was machst du hier? Du gehörst hier nicht hin. Du bist gerade jetzt frei geworden. Und nutz doch diese Chance, jetzt ein Leben mit Gott zu leben. Du weißt doch so viel von Gott. Und er sagt, ja, das stimmt. Und dann fing er an, mir zu erzählen, was er mit Gott schon alles erlebt hat und welche Wunder Gott tut. Ich brauchte nicht Zeugnis geben, er hat mir die ganze Zeit erzählt. Und am Ende sagt er mir, das stimmt, du hast recht. Ich gehöre nicht hin. Kannst du mich nach Hause bringen? Ja, wo wohnst du denn? In Enger. Naja, das ist ein bisschen weg und ich hatte kein eigenes Auto da. Und dann habe ich gesagt, nein, das kann ich jetzt nicht machen, aber ich könnte dir ein Zugticket kaufen. Ja, das fände ich gut. Dann bin ich mit ihm zum Bahnhof, habe ein Ticket für ihn gekauft und wir hatten noch eine halbe Stunde Zeit, bis sein Zug gekommen ist. Und wir konnten reden und dann auch zusammen beten. Er kam aus einer mennonitischen Gemeinde und ich hoffe sehr, dass er da jetzt auch ist. Und seitdem haben wir ihn an der Szene auch nicht wiedergesehen. Preis dem Herrn. Schaut mal, ein vorbereitetes Werk. Aber wie wichtig war es, dass ich das nicht verpasse, sondern im Vorfeld auch mich öffne dafür und bete, Gott, hilf mir, das nicht zu verpassen. Was hast du heute vor? Und ich könnte noch mehr und mehr und mehr solcher und ähnliche Geschichten erzählen. Und ich glaube, dass Gott mit uns allen Geschichte schreiben möchte. Dass er uns alle gebrauchen möchte. Denn wir sind mit ihm Bürger des Himmels und seine Repräsentanten und Botschafter in dieser Welt. Und in dieser Welt sind wir mit einem Auftrag, mit Bestimmung und auch mit einer Autorität, die Werke Gottes zu tun. Er will uns mitnehmen, dass wir Anteil haben, wenn er Kranke heilt. Dass wir dabei sein sind, wenn er Einsame besucht. Er möchte das nämlich durch dich und mich tun. Dass er Traurige tröstet. Nimm mich mit. Amen. Ich komme jetzt zum Abschluss und ich möchte beten. Zusammen mit Christus. Lebendig. Das will ich sein. Das ist unsere Bestimmung. Dass wir nicht bleiben im Tod, in der Gottesferne, sondern dass wir durch den Glauben an Jesus Christus ein neues Leben leben. Der Zorn Gottes ist für uns eine gute Nachricht. Denn der Zorn Gottes ist ein Ausdruck seiner Liebe. Und in dieser Freiheit, die er uns überlässt, dass wir auch die Konsequenzen zu tragen haben, hat er letztendlich den Zorn auf sich genommen. Und am Kreuz lädt er uns ein. Schenkt er uns seine Barmherzigkeit. Mit ihm versetzt in den Himmel dürfen wir in dieser Welt die Werke Gottes tun, die er bereits vorbereitet hat. Das möchte ich jeden Tag erleben. Mehr und mehr. Du auch? Dann möchte ich dafür beten. Und Nicole, magst du schon nach vorne kommen, dass wir mit einem Lied dann auch abschließen? Halleluja. Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass du uns in unserem Tod, der Gottesferne, der Sünden, der Begierden, der Verlorenheit nicht uns selbst überlassen hast, sondern du bist gekommen, bist Mensch geworden und hast ja unsere Sünde und die Folgen unserer Sünde alles auf dich genommen. Gott, wir danken dir so sehr für dein Erbarmen, für deine Barmherzigkeit. Danke, Vater, dass du mit Christus am Kreuz geblutet hast. Danke für den Schmerz, den du ertragen hast. Danke, Heiliger Geist, für deinen Beistand. Danke, Vater, Sohn und Heiliger Geist, für das Erlösungswerk am Kreuz. Und so danken wir dir, Herr, auch für deinen Zorn, dass du in deiner Liebe uns nicht aufgibst, sondern dich uns zuwendest. Jesus, und ich danke dir so sehr für die Gnade und Barmherzigkeit, dass du uns zu neuem Leben erweckt hast und dass wir sogar versetzt sind in den Himmel, schon jetzt, als Bürger des Himmels in dieser Welt leben dürfen. Bitte, dass du uns hilfst, dass wir diese Dimension noch mehr begreifen und noch mehr wirklich aus der himmlischen Perspektive auch die Dinge dieser Welt betrachten. Bewegt von deiner Liebe, erfüllt von Frieden, mit Freude im Herzen, Botschafter des Himmels in dieser Welt sein dürfen. Bitte, dass du unsere Herzen heute neu berührst von dem, was dein Herz berührt, was dein Herz bewegt, was dein Herz erfreut und was dein Herz bricht. Nimm uns mit, Herr, in das, was du tust in dieser Welt. Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Ich will ein Botschafter deiner Liebe sein in dieser Welt. Ich will die Werke tun, die du für mich vorbereitet hast. Nicht, weil ich irgendwie mit eigener Leistung mich profilieren will, sondern weil ich dir danken will. Weil ich dein Botschafter in dieser Welt sein möchte. Nimm mich mit. Gebrauche mich. Und ich bete das auch für uns alle als ganze Gemeinde. Gebrauche du uns alle. Jeden individuell an dem Platz, wo du ihn hingestellt hast. Und uns gemeinsam als Gemeinde, dass wir ein Licht Gottes in dieser Welt sind. Dass wir als Botschafter des Himmels Menschen mit dir bekannt machen. Dass wir Heilbringer sind und Menschen in deinem Namen segnen mit deiner Gegenwart, wo Heilung fließt, wo Vergebung ist, wo Befreiung ist, wo Menschen, die tot waren, zum Leben erweckt werden. Wir brauchen uns dafür. Jesus Christus, wir beten dich an. Amen. Lass uns in diesem Lied einfach nochmal so als Gebet vor Gott stehen und sagen, ja Herr, hier ist mein Herz. Ich danke dir so sehr, dass ich lebendig sein darf. Und ich gebe mich dir heute neu hin.
Reicht aus, ist mehr als ich brauch.